Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen und müssen natürlich auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist, denn nach Heidenheim und dem Test gegen Braunschweig ist vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen. Das nervenaufreibende Rennen um den Klassenerhalt geht auf die Zielgerade. Deshalb haben auch wir uns Verstärkung besorgt. Mein Name ist Andreas Geidel und neben mir sitzt heute in unserem kleinen feinen Studio nicht nur Matthias Herrmann, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Hallo Matze.
Moin Opa.
Sondern auch eine echte Störche-Legende. Seinen Namen kennt nun wirklich jeder im Fußball Kiel. Herzlich willkommen, Finn Bartels.
Ja, guten Morgen, Opa. Ne?
Finn, klasse, dass du heute mit deiner Expertise aus 222 Zweitliga- und 170 Erstligaspielen unser Gast bist. Du bist Bayern-München-Bezwinger beim Jahrhunderttriumph am 13. Januar 2021, DFB-Pokalheld 2021 mit einem Fußabdruck auf dem Walk of Fame am Berliner Olympia, Fastaufsteiger mit den Störchen, Torschütze des Monats Dezember 2020. Alles unvergessene Momente, aber ich mache an dieser Stelle mal in der Liste Schluss, sonst hört sich das noch länger an als die Sturmmeldung im Sommerurlaub auf der Autobahn. Deshalb die wichtigsten Fragen vorweg. Wie hast du deinen Skiurlaub in der vergangenen Woche verkraftet? Und vor allem, wie sieht es sportlich bei deinem aktuellen Team Eidertal 2 aus?
Ja, also erst einmal Skiurlaub war wunderbar. Es war relativ kurzfristig. Meine Eltern haben Urlaub gemacht in Österreich. Und ich dachte, mit Familie hat es nicht hingehauen dieses Jahr und im letzten Jahr auch nicht. Und dann dachte ich, jetzt mal 4 Tage einfach losgefahren, was Günstiges am Lift gesucht und dann 4 Tage aber wirklich Vollgas Skifahren mit meinen Eltern. Meine Mutter hat dann Pause gemacht, aber mit meinem Vater kann man die Piste noch gut rauf und runter heizen. Deswegen hat es viel Spaß gemacht. Die Muskeln haben aber trotzdem ordentlich gebrannt und man kam auch ins Schwitzen. Traumhaftes Wetter, Sonnenschein, also viel mehr geht nicht von so einem 4-tägigen Kurztrip nach Österreich. Ja, und was den Rest angeht, Eidertal-Molchsee, da sind wir am Samstag wieder in Action. Extra ein Stück vorverlegt, damit ich auch ja rechtzeitig ins Stadion komme.
Okay,
nein, wir
cool.
Sind insgesamt 7-8, die dann danach gerne ins Stadion wollen und das Spiel natürlich verfolgen wollen. Und deswegen läuft es ganz gut, Tabellenführer, Ziel vor Augen, Aufstieg, mal sehen, ob es hinhaut.
Das wäre dann welche Klasse, wenn ihr aufsteigen würdet?
Ja, dann sind wir schon in der Verbandsliga.
Aua, aua, aua. Und führt Sido, dem Siedschlag, Ex-Mitstreiter, führt er sich in ordentlich in eurer Mannschaft oder musstest du schon disziplinarische Strafen aussprechen?
Nee, der, das ist wie er leib und lebt, ne? Ein Raufbold vor den Herren, immer einen witzigen Spruch auf den Lippen, egal ob zum Schiri, zum Mitspieler oder Gegenspieler, ich glaube, den kann man nur gern haben in seiner Truppe. Das sorgt auf jeden Fall für eine gute Atmosphäre.
Ja, jetzt sagtest du ja schon, dass du mit deinen Mannschaftskollegen Richtung Holsteinstadion zusammenfährst. Das Hinspiel warst du ja in Bremen, aber nicht im Stadion.
Ja, und das sollte mir diesmal nicht nochmal passieren. Von daher, da war ich ja mit meinem Gin auf einer Messe in Bremen ganz, ganz nah und doch so fern. Das tat weh, gerade weil die Fans dann teilweise vor dem Spiel, egal ob aus Bremer Kreisen oder auch Kieler Kreisen, dann tatsächlich vorbeigekommen sind, nochmal auf den Gin, aber sich dann schön verabschiedet haben Richtung Stadion. Diesmal soll mir das nicht passieren, deswegen gebe ich Gas, dass ich rechtzeitig im Stadion bin.
Kommen wir nochmal, Stichwort Kurzurlaub. Wie wichtig ist es denn für Fußballprofis vor dem Saisonendspurt, beispielsweise im Rahmen einer Länderspielpause, auch noch einmal den Kopf frei zu bekommen?
Ja, ich glaube immer sehr, sehr wichtig, gerade wenn es eine Situation ist wie jetzt, wo einfach auch viel Druck auf dem Kessel ist. Natürlich ist es immer noch eine Riesenüberraschung und eine Riesensensation, in der ersten Liga zu spielen, mit der Chance immer noch mit der Relegation die Klasse auch noch zu halten. Aber gerade in solchen Phasen ist es halt wichtig, vielleicht nochmal 2-3 Tage rauszukommen. Es gibt ja immer, die sagen, ja, die sollen trainieren und so, halte ich in dem Moment für eher kontraproduktiv, wenn du das Wochenende durchtrainierst. eher mal nochmal komplett weg, um Energie zu tanken, Kraft zu tanken, positive Einflüsse mitzunehmen von Familie, Freunden und vielleicht auch mal sogar einen Kurztrip. Und so ist man, glaube ich, sehr, sehr gut dann gewappnet, um wieder positiv und voller Energie in den Schlussspurt zu gehen.
Hast du denn in deiner langen Karriere in Krisenzeiten, sportlichen Krisenzeiten mal Trainer erlebt, die Zügel angezogen haben, die Peitsche verbal rausgeholt haben, Kurztrainingslager oder sonstiges?
Ja, also da war alles dabei von jetzt haut wirklich mal 3 Tage ab und hab den Kopf frei bis gar kein freier Tag. Und ich sag dann ganz ehrlich, also du trainierst jetzt keine Sachen in den 2 Tagen, die dir fürs nächste Wochenende so viel Mehrwert bringen, dass das sinnvoller ist, als vielleicht mal zu sagen, so, alle mal weg, alle mal raus. Da gibt's ja auch Reibereien und mal unzufriedene Spieler, die alle einfach mal kurz sich alle gegenseitig vielleicht auch mal nicht sehen und dann sich wieder freuen, wenn sie am Montag wieder zusammenkommen und dann mit Vollgas in die Trainingswoche starten. Deswegen halte ich davon, glaube ich, doch ein bisschen mehr, gerade in den Zeiten, wo ja auch viel, viel Fußball ist und wenig Pausen. Deswegen ist das, glaube ich, schon sinnvoll.
Ja, und die Gefahr besteht ja eher weniger, dass Profis dann über die Stränge schlagen, ne, in ihrer Freizeit. Ich glaube, da ist sich jeder bewusst dann darüber, dass vielleicht ein Bier in Ordnung ist oder 2 vielleicht auch noch und das dann aber beispielsweise auf Alkohol bezogen. Vielleicht ein Gin. Sowas
ja,
in der Art.
Das ist auch gesund. nein, aber ich glaube auch nicht, dass einer 3 Tage in Schnee fährt und Skiurlaub macht. Das wird auch nicht passieren. Und ich glaube auch in Alkohol wird das alles in Maßen sein. Wie gesagt, ist ja auch immer so schön gesagt, so ein Mannschaftsabend mal, wo man sich auch mal ein paar Bier gönnt und dann auch mal die Meinung sagt, hilft auch manchmal, ist auch manchmal so reinigend. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass das gar nicht so der Fall ist, sondern jetzt einfach nochmal Kraft getankt werden muss und wird. Und deswegen hilft es, glaube ich.
Hast du sowas tatsächlich erlebt, so einen Mannschaftsabend, wo man sich mal richtig die Meinung gegeigt hat?
Doch, einige Male. Also man hat ja immer gerne mal eine Krisensitzung, aber so in der Kabine, ja, dann sagt der eine vielleicht doch nicht das, was er denkt und der eine traut sich nicht und so weiter. Ich glaube, manchmal ist so ein Mannschaftsabend, wo dann auch mal vielleicht durch den einen oder anderen Tropfen dann ein bisschen offener gesprochen wird und auch mal Klartext. Das kann auch eine heilende Wirkung haben. Vielleicht nicht in jedem Fall, weil vielleicht kommt mal was auf den Tisch, was auch unangenehm ist. Aber oft haben solche Abende ja entweder wirklich auch mal reinige Wirkung gehabt oder auch einfach mal zusammen Spaß zu haben. Mhm. Das hilft ja auch. Also es muss ja nicht immer die ernsten Gespräche sein, sondern einfach mal diese Lockerheit und eine Person anders kennenlernen und zusammen den Abend genießen kann dann auch mal.
Mhm.
Prolong.
Ja, das glaube ich wohl. Was mich auch noch interessiert, ist, der Holstein-Trainer Marcel Rapp sagt immer, das ist einer seiner zuletzt häufigst verwendeten Sätze, man steigt zuallererst immer im Kopf ab. Was er damit meint, ist natürlich, dass auch die mentale Belastung in so einem Existenzkampf relativ hoch ist oder ziemlich hoch ist. In deinem Rückblick, was macht denn sowas mit einem Spieler? Leidet man da tatsächlich drunter? Leidet das Privatleben? Denkt man an finanzielle Konsequenzen möglicherweise? Muss die Familie das ausbaden? Guckt man tatsächlich nicht auf die Tabelle, wie ja immer beteuert wird? Das kann ich mir jetzt allerdings überhaupt nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, es gibt viele Aspekte. Zum Ersten natürlich die Tabelle. Dann hast du vielleicht Wochen für Wochen, wo du einfach keine Erfolgserlebnisse hast, was dich einfach auch runterzieht. Und dann ist es, glaube ich, auch immer eine Frage der Persönlichkeit. So, der eine beschäftigt sich intensiver damit, der andere ist selbstkritischer und hinterfragt wirklich vieles und zieht sich damit vielleicht auch selber noch runter. Der eine muss das ein bisschen mit sich alleine ausmachen, der andere hat Familie, die ihn dann vielleicht mal auffangen. Das war bei mir nachher immer einfacher, Spiele abzuhaken, wenn die Kinder auf einen losgestürmt sind und von nichts wussten und einfach sich nur gefreut haben, dich zu sehen, dann war das eher schneller mal vergessen als früher, wo ich das wirklich tagelang auch mit mir rumgeschleppt habe, bis praktisch zum nächsten Training oder nächsten Spiel sogar. Deswegen ist es einfach mental eine angespannte Situation eigentlich, durchgängig. Du wirst ja auch darauf angesprochen, es ist ja letztendlich nie eine Ruhe. Da ist dann nur mal Ruhe, wenn du wirklich 2 Tage vielleicht mal abhaust oder so. Und deswegen ist es auf jeden Fall, der mentale Aspekt ist der größte Faktor für mich im Abstiegskampf.
Mhm. Ist das tatsächlich so, wie man sich vorstellen kann, auch bei einem Freizeitkicker, man hat verloren oder mehrere Spiele verloren, dann kommst du nach Hause und ballerst deine Sporttasche in der Ecke. So, sinngemäß.
Bei uns ist das jetzt weniger so, also ja. Wir wollen auch gewinnen, aber das dann schneller vergessen.
Nee, ich meinte jetzt auch in deiner Profikarriere.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich war schlecht drauf, ich konnte nicht schlafen nach Niederlagen, manchmal sogar tagelang. Also ich habe mir dann die Sachen wieder angeguckt, dann analysierst du die Sachen, dann ziehst du dich manchmal noch mehr runter. Also
wollte ich gerade sagen.
Mich sehr damit beschäftigt und bin auch immer sehr selbstkritisch gewesen, was auf der einen Seite oft dann auch gut war, um die Einschätzung so zu finden, aber manchmal halt auch nicht so gut, weil du dann vielleicht doch den Kopf noch weiter unten hast. Aber ja, letztendlich musst du halt sehen, dass du im nächsten Spiel wieder positiv da bist. Und dann passiert aber mal ein Fehlpass und nochmal ein kleiner Fehler. Das Stadion wird unruhig. Also da gehen so viele Dinge manchmal dann durch den Kopf und da musst du möglichst mental stark sein. Deswegen arbeiten ja auch immer mehr entweder für sich selber oder auch Mannschaften auch mal mit Mentalcoaches zusammen, die einfach gerade die Phasen, wo es nicht läuft, versuchen dann möglichst gering zu halten und das Positive, die nächste Aktion wieder in den Vordergrund zu stellen. Und
wäre meine nächste Frage gewesen, hast du das auch gemacht oder haben die Gummiteddys mit Philipp Bargfrede auf dem Hotelzimmer, da hat das gereicht?
Ja, tatsächlich hat das für mich gereicht, als in den Mannschaften, in den verschiedensten hatte ich diverse Mentalcoaches, die dann von so, jetzt lässt der eine sich fallen und wir fangen gemeinsam auf.
Die Nummer.
Bis wirklich intensive individuelle Gespräche auch geführt haben. Ja, so ein Gespräch tut auch mal gut, aber ich war nie einer, der das jetzt so gebraucht hat wie vielleicht andere. Für mich war immer mit dem neuen Spiel und mit der ganzen Selbstkritik nach verlorenen Spielen und hadern und nicht schlafen können, war dann mit Anpfiff irgendwie wieder ein neues, dem Adrenalin, Fans, Stimmung, wieder positiv da. Und so bin ich das eigentlich immer angegangen und relativ gut gefahren. Ich habe auch meine Erfahrungen gemacht in den ersten Jahren mit meinen Abstiegen. So, die haben mir, glaube ich, auch geholfen, um ein bisschen anders drauf zu blicken. Und deswegen habe ich das am Ende, ja, ob das jetzt super war oder ob ich vielleicht doch mal hier und da jemanden gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber für mich erstmal gut regeln können, ohne
viel. Wäre es jetzt nicht so, als wenn das bleibende Schäden hinterlassen hätte?
Nein, zum Glück nicht. Das ist ja auch das Schöne. Es ist ja am Ende nur Fußball und es ist einfach ein schönes, tolles Hobby, jetzt bei mir, aber damals ein toller Beruf, so was man während der Zeit nicht immer so sieht, aber im Nachhinein musst du ja sagen, boah, hättest du eigentlich noch viel mehr genießen müssen und können.
Mhm.
Du erwähntest ja auch schon so, dass es, wenn es wieder losgeht, die Fans da sind und so weiter. Du hast ja durchaus für Vereine gespielt, wo die Fans auch oder die Fanszene eine sehr starke Rolle irgendwie auch so einer, zumindest einer Außendarstellung spielt. Kann man sich da so ein bisschen frei von machen, dass ja jeder Abstieg auch immer für ganz viele Menschen, die irgendwas mit diesem Verein zu tun haben, ja auch irgendwie so ein richtiges Unglück ist?
Ja, ich glaube, davon muss man sich auch ein bisschen frei machen. Natürlich hat man eine gewisse Verantwortung, auch den Mitarbeitern, den Fans gegenüber, deinen Mitspielern, dir selber. Also es gibt ja viele Sachen, die du dir noch zusätzlich aufbürden kannst. Was das für, finanziell heißt, dass da vielleicht auch bei einem Abstieg wirklich Mitarbeiter ihre Jobs verlieren. Also da hängt ja viel, viel dran. Aber ich glaube, als Spieler muss man schon versuchen, sich auf den Fußball zu fokussieren, ohne dann nebenher und außenrum diese Wertschätzung und die Verantwortung zu vergessen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, hängt da schon immense Verantwortung auch und Druck da dran. Und deswegen, wenn man das noch mehr zum Thema macht, als es, glaube ich, jeder schon selber für sich macht, hilft es dann, glaube ich, nicht immer. Weil ich glaube schon, dass die meisten so reflektieren können, ja, was da dann eventuell dranhängt.
Hast du da den Eindruck, dass sich das vielleicht sogar in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen verändert hat? Wir hatten von ja schon das Beispiel mit den Trainern, dass es da einerseits die gibt, die sagen, hier, wir sprechen und 3 Tage frei. Dann irgendwie früher hatte man immer so dieses klassische, so, wenn es schlecht läuft, dann muss noch mehr Schleifer und noch mehr Training. Das ist vielleicht auch so im Drumherum vielleicht mehr inzwischen der Mensch gesehen wird. Bei Holstein ist es ja jetzt so, dass eigentlich die Fans von Anfang an gesagt haben, wir genießen die ganze Saison und wir gucken, was bei rauskommt. Ist das für Spieler dann auch hilfreich zu wissen, die stehen jetzt nicht irgendwie am Parkplatz?
Auf jeden Fall. Also es ist ja immer eine Sache, es zu sagen vor der Saison, wir genießen die Saison und es dann, aber wie du es dann lebst. Und ich glaube, wenn das dann wirklich so gelebt wird, dass du weiter positiv voll hinter der Mannschaft stehst, dass du eben nicht am Parkplatz wartest, dass du nicht irgendwelche fiesen negativen Nachrichten über Social Media vielleicht dann schreibst, dann ist das auf jeden Fall hilfreich. Ich habe zum Glück Vielleicht liegt es auch am Norden, immer bei Vereinen gespielt, die das wirklich, oder fast immer, bei Vereinen gespielt, die das zu 100% gelebt haben. Und das gibt einem einfach unheimlich viel Vertrauen, gerade wenn zu Beginn des Spiels wieder die Anfeuerung da ist und während des Spiels halt nicht gepfiffen wird, auch wenn es mal läuft oder noch schlimmere Dinge passieren. Danach ist ja alles gut und schön, dann haben sie auch das Recht, einmal die Meinung zu sagen und ist auch richtig. Aber solange währenddessen und davor und so weiter die Unterstützung voll da ist, hilft das enorm.
Ein Club von denen, den du eben erwähnt hast, Hansa Rostock, Werder Bremen natürlich 6 Jahre zuletzt vor der letzten Station bei Holstein war, zwischenzeitlich dann auch der FC St. Pauli und wie gnadenlos und erbarmungslos so ein Fußballschicksal sein kann, hast du dann ja mit den Braun-Weißen gut erlebt, irgendwie in der Saison 2010, 2011, super Saison als bis dahin als Aufsteiger, 1-0 Erfolg im Volksparkstadion gegen den ewigen Rivalen HSV. Da wart ihr nach dem 22. Spieltag, wenn ich das jetzt richtig habe, jawohl, habt ihr auf Platz 11 gelegen, vermeintlich sicher. Dann in den folgenden 12 Spielen gab es aber nur noch einen einzigen Punkt und am Ende stand Rang 18, ein sportlicher Albtraumabstieg. Und ist das vielleicht auch zugleich ein mahnendes Signal für die aktuellen Kiezkicker, die ja auch relativ sicher, könnte man meinen, in der Tabelle auf Rang 15 zwar nur rangieren, aber doch mit einem gewissen Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen zumindest.
Ja, Mann, also man kann sich, glaube ich, jetzt lange noch nicht sicher sein, aus St. Pauli Sicht. Es ist natürlich klar, dass unten jetzt auch nicht jedes Spiel gewonnen wird. Das wäre, glaube ich, auch vermessen. Erst recht nicht dann von allen dreien dahinter. Ich glaube schon, dass du noch ein, zwei Siege brauchst, aber dann ist man, glaube ich, schon relativ sicher. Aber es war damals tatsächlich so, mit dem Highlight, mit einer englischen Woche, mit dem Sieg im Derby, war, keine Ahnung, als wäre da so ein Druck, so eine Last und Platz 11 und 29 Punkte und eigentlich ist doch alles herrlich, als wäre da irgendwie dieser Druck, dieser positive Druck oder irgendwie diese Anspannung so ein bisschen einen Tick weggegangen und danach, ja, wir holen schon noch irgendwie die paar Punkte, wir holen die schon und du gewinnst kein Spiel mehr. Es war eine ganz komische Situation und ich habe ja gesagt, ich hätte dann vielleicht sogar den Derby-Sieg eingetauscht, was auch nicht jeder Fan so gesehen hat, weil es ja dann, ja, gemeinsam runter ist auch nicht schlimm, so mehr oder weniger war. Aber trotzdem war das, so ein Abstieg ist immer beschissen und deswegen, glaube ich, wird man alles daran setzen, dass es jetzt aus St. Pauli-Sicht dann nicht dazu kommt.
Naja, das ist so eine Negativserie, das ist aber schon außerordentlich ungewöhnlich, ne?
Ja, ich glaube, da kamen viele Sachen zusammen. Wie gesagt, dieses Highlight mit englische Woche, HSV-Sieg. Du bist eigentlich, ja, wir sind doch fast gerettet. Dann war Stani, hat, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt damals verkündet, dass er nicht weitermacht, sondern nach Hoffenheim geht. Das war, glaube ich, auch so 10 Spieltage vor Schluss. Da kam so irgendwie was man gar nicht erwartet hat, so viele Sachen irgendwie zusammen, die dann die paar Prozente irgendwie ausgemacht haben, weil wir mussten immer am Limit spielen, sonst hätten wir keine Chance gehabt. Und die paar Prozent haben anscheinend nachher gefehlt, leider.
Ist dieses graue Mittelfeld vielleicht auch das Gefährlichste, dass man sagt, naja, nach oben können wir nichts mehr reißen, nach unten sieht das relativ gut aus. Schafft man das da wirklich so bis zum Schluss on fire zu bleiben? Ich meine, wenn du unten drin stehst wirklich, dann weißt du, worum es geht. So.
Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Also es gibt immer Spiele, dann ist es ein bisschen wärmer, die Sonne knallt. Für dich im Abstiegskampf geht es um alles. Du beißt und kratzt bis zum letzten Augenblick, um auch den Fans zu zeigen, wir geben nicht auf, wir glauben weiter dran. Wenn du auf Platz 10 bist, oh, ist ein bisschen ungemütlich heute, der Gegner tut weh. Oh, dann kann das mal sein, dass du so ein Spiel dann halt, ja, nicht abschenkst, aber zumindest mal sagst, boah, heute ist irgendwie schwer. Und dass du eben nicht bei 100% bist und dann, wenn du da in so einen Strudel kommst und das vielleicht ein paar Wochen so geht, das Selbstvertrauen nicht mehr da ist, dieses Selbstverständnis auch verflöten geht, dann kannst du mal in so einen gefährlichen Strudel geraten. Aber dafür, ja, aus St. Pauli-Sicht ja, aber weil ja jetzt auch die Grün-Weißen kommen, die sind ja noch ein Stück weiter weg, da wäre das, glaube ich, nicht mehr so gefährlich. Aber trotzdem willst du ja auch die Saison vernünftig zu Ende spielen und nicht jetzt nochmal 8 Spiele rumdümpeln, so im Moment, so das ist ja auch, ist keiner irgendwie zufrieden dann irgendwie nach der Saison, wenn du jetzt einfach nur die Saison zu Ende spielst.
Deswegen. Könnte das ein Vorteil von Holstein gegenüber Werder sein?
Ich glaube, dass sie insgesamt, weiß Holstein natürlich von Anfang an der Saison, worum es geht. Werder war gefühlt zur Hinserie fast Richtung Europa wieder unterwegs und hat jetzt auch eine riesen, ja, eine schlechte Serie, Rückrunde bisher gespielt. ich glaube schon, dass da insgesamt die Erwartungshaltung und der Anspruch und die Unzufriedenheit gerade so groß ist, dass du gerade in so einem Spiel in Kiel dann doch wieder irgendwie den Turnaround schaffen willst. Deswegen glaube ich, dass da die Anspannung noch nicht so abgefallen ist und gerade in so einem Spiel im Nordduell, dass dann da ein Riesenvorteil für Holstein raus wird.
Gucken wir nochmal auf die Gesamttabellenlage. Du, mit Werder verbindet dich, haben wir schon mehrfach jetzt angesprochen, sehr viel. Du hast doch mit Werder auch zwei kuriose Situationen erlebt, die am Ende gut ausgingen. Einmal Saison 15-16, letzter Spieltag, 1-0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Du hast auf der Tribüne damals mitgezittert, weil du gelb gesperrt warst. Dadurch der Klassenerhalt gesichert und dann natürlich ganz krass deine Abschiedssaison in Bremen mit der Relegation 2020, da wo du nach längerer Verletzung dann in der Relegation doch mit entscheidenden Anteil gehabt, dass es Grün-Weiß dann doch die erste Liga gegen Heidenheim halten konnte. Und das sah damals, ähnlich wie bei St. Pauli, so eine kleine Parallele, nach 24 Spieltagen, also in dieser Saison 1920, sah es auch so aus, als wärt ihr völlig safe. Kannst du dir vorstellen, dass da noch einer unten in die Melange des Tabellenkellers mit reingerät? Stichwort Union Berlin, Stichwort Hoffenheim.
Ja, also einer von den dreien, auch St. Pauli, die man angesprochen hat, da kann es durchaus sein, dass da nochmal einer wirklich unten reingeht. Bei Werder glaube ich es jetzt nicht, dafür ist der Abstand zu groß, müssten vielleicht, wie gesagt, alle unten irgendwie immer punkten oder 5 Spiele gewinnen. Das wird, glaube ich, schwierig. Ja, aber keine Frage kann das einen erwischen und ich glaube uns, ja, wir haben damit auch nicht gerechnet, dass man da nochmal reinrutscht damals und dann wird es umso schwerer. Ich glaube auch in der Relegation hat man gesehen, wie schwer wir uns getan haben, dass dann null Selbstvertrauen, null Zusammenspiel, das war eher so, was ist das hier für eine Scheißserie gerade, so alle unzufrieden, der gegen den und dann ist es schwer einfach in der Relegation plötzlich den Schalter umzulegen und zu sagen, ja egal, wir haben jetzt 2 Endspiele, jetzt sind wir alle positiv und gehen das so an, sondern dann ist die Gefahr viel größer, als wenn man jetzt aus Holsteins Sicht vielleicht es noch schafft, den Relegationsplatz zu erreichen. Dann hat man ja eher was Positives erreicht und dann geht man da ganz anders ran, als wenn man jetzt unverhofft noch auf den 16. Tabellenplatz abrutscht.
Ja, zumal wenn es in eine Relegation gegen so eine Mannschaft wie den 1. FC Heidenheim geht, ne, die natürlich dann alles raushauen, was sie sowieso an für den Gegner unangenehmen Tugenden auf den Rasen bringen können, hat Holstein ja zuletzt selber erlebt am Schlossberg. Da,
plus, ne? Keine Fans, also das war ja, ach ja, stimmt, das komische war ja auch noch Situation insgesamt.
Stimmt. Du bist jetzt geschäftlich sehr aktiv, haben wir schon angesprochen da, mit der Vermarktung deines Gins. Dazu kommt die Arbeit für deine Stiftung Förderlütten da, zugunsten von sozial benachteiligten Kindern. Die Familie fordert das ihr Recht. Bleibt da noch Zeit, um möglicherweise alte Kontakte nach Bremen aufrechtzuerhalten? Schnackst du vielleicht sogar ab und zu noch mit Ole Werner, unserem deinem Ex-Trainer?
Also Zeit wäre mit Sicherheit da, aber ich bin allgemein, das ist auch ein großes Defizit von mir, schlecht im Kontaktepflege. Also ich bin immer froh, wenn sich jemand bei mir meldet und in Erinnerung ruft, weil ich es manchmal gar nicht hinkriege, innerhalb von einer Woche, von 2 Wochen mal zurückzuschreiben. Deswegen, da habe ich noch viel, viel Potenzial und theoretisch auch die Zeit. Aber die Kontakte nach Bremen sind weiterhin gut. Es ist zum Glück keiner sauer. Man ist froh, wenn ich dann tatsächlich mal, was jetzt leider nicht so oft vorgekommen ist, in Bremen auftauche. Traditionsmannschaft pflege ich, versuche ich ja auch immer mal, aber das sind halt auch immer Touren. Mhm. Oder mal nach Niedersachsen 3 Stunden hin, dann hast du den Elbtunnel, 4 wieder zurück. Für 90 Minuten ein bisschen Traditionskick ist dann manchmal auch zu viel Aufwand. Aber insgesamt ist der Kontakt weiterhin auf jeden Fall da. Also nicht regelmäßig, nicht immer, aber immer wieder und dann freut man sich.
Dann möchte ich die Frage von Opa mal umdrehen. Hat sich Ole in letzter Zeit bei dir gemeldet? Vielleicht schon im Vorwege dieses Spiels, was ansteht.
Nein. Ich bin gespannt, ob wir uns über den Weg laufen. Wobei ich sitze auf der anderen Seite und bin einfach nur mit Familie da und war gar nicht irgendwo da näher dran. Aber wir haben jetzt keinen Kontakt gehabt.
Hättest du ja sonst vielleicht eine gewisse Einflussnahme ausüben können irgendwie unter alten Kollegen, hätte ich beinahe gesagt irgendwie, dass er sich mal daran erinnert, dass seine Zeit eigentlich hier in Kiel gewesen ist. Und das muss man jetzt ja nicht unbedingt den Spielverderber geben.
Ja, also wie gesagt, er hat glaube ich immer noch eine Riesenverbundenheit auch zu Holstein und zu Kiel. Aber ich glaube selber ist da gerade auch ein bisschen Druck auf dem Kessel, muss man sagen.
Das vermute ich leider aus Kieler Sicht auch. Wie intensiv verfolgst du denn den Flug der Störche jetzt hier?
Sehr. Also natürlich spiele ich selber, die Kinder haben ihre Sachen am Wochenende und dann bin ich manchmal meist eher da. Jetzt werde ich endlich mal wieder ins Stadion gehen verfolge aber, wenn nicht im Stadion, dann versuche ich jedes Spiel eigentlich zumindest live zu gucken, auf dem Handy, unterwegs oder zu Hause im Fernsehen. Eigentlich immer die Einzelspiele, Holstein oder halt Werder, so versuche ich sehr, sehr intensiv zu verfolgen und möglichst jedes Spiel zu sehen.
Mhm. Was macht man jetzt in so einem Spiel? Wie würdest du die Herangehensweise wählen, jetzt in so einem Heimspiel gegen Werder, was ja nun tatsächlich richtungsweisend ein wenig ist, wie alle 8 Endspiele eine gewisse Richtung vorgeben, aber es beginnt jetzt eben nach der Länderspielpause wirklich die ganz, ganz heiße Phase. Du als Offensivspieler eher, würdest du es bevorzugen, aus der Defensive heraus eine tiefere Grundstellung oder würdest du eher den offenen Schlagabtausch suchen?
Ja, ich als Offensive wäre eher für den offenen Schlagabtausch. Aber ich glaube, gerade die Spiele, die gewonnen wurden, haben eigentlich gezeigt, dass man aus einer soliden, guten Defensive mit wenig Chancen für den Gegner, möglichst wenig Gegentoren, dann irgendwie immer in der Lage ist, selber was zu kreieren. Also das ist ja dieses Jahr gar nicht mal das Thema, dass du nicht zu Chancen kommst, dass du keine Tore schießt. Und deswegen muss der Schlüssel, glaube ich, auch wenn es schwerfällt, weil ja nun mal Fußball gespielt werden will und was ja auch gut ist, aber man muss es mit einer gewissen Kontrolle haben und einer gewissen defensiven Stabilität, weil ich davon überzeugt bin, dass Holstein wieder ihre Chancen auf Tore kriegen wird. Vielleicht nicht in Riesenfülle, aber trotzdem glaube ich, dass da der Schlüssel eher liegt.
Eine typische Herangehensweise, speziell auch von Marcel Rapp, ist ja auch immer dieses, wir schauen von Spiel zu Spiel, wir betrachten das Spiel als ja nicht irgendwie Teil der großen Saison und vielleicht auch gar nicht besonderes Bremen-Spiel, dass das jetzt irgendein Nordduell ist. Wie erfolgreich ist sowas für einen Spieler?
Ja, hatten wir ja schon kurz angesprochen, die Tabelle hast du immer im Kopf. Und du guckst auch mal drauf, so was kommt denn eigentlich noch, was haben die anderen noch, aber am Wochenende bist du auf das Spiel fokussiert. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen besonderer ist, weil es auch ein Nordduell ist, aber für mich ist das eher was gewesen, was noch zusätzlich ein bisschen Adrenalin, Motivation, den extra Kick nochmal gegeben hat, um noch mehr Leistung zu bringen, ohne dabei natürlich die Kontrolle zu verlieren und plötzlich wild zu werden, aber ganz raus kriegst du es nie, aber wenn das Spiel angepfiffen wird, gibt es nur dieses Spiel und die Vorgaben, die der Trainer gemacht hat.
Ja. Jetzt gibt es ja ein paar ehemalige Bremen-Spieler, beziehungsweise Lasse Rosenbohm. Man hat aber eigentlich so ein bisschen mehr mit Louis Holtby und Finn Porat natürlich Ex-HSVer. Was bringt mehr, gegen den Ex-Verein spielen oder gegen den Ex-Derby-Rivalen spielen?
Beides würde ich sagen, gibt eine extra Motivation. Die einen wollen es natürlich sowieso den Grün-Weißen da zeigen und Lasse will, glaube ich, auch zeigen, dass er das da vielleicht auch hätte schaffen können. So. Also.
Ja, das ist immer wieder erstaunlich, dass dann selbst in höchster Ebene Gefühle eine Rolle spielen, die man auch aus niedrigeren Ligen her kennt. Das ist immer wieder schön zu hören.
Das ist so, aber deswegen sind ja beim Fußball auch die Emotionen irgendwie das Schönste. Und deswegen spielt auch der Kopf halt oder die Gefühle eine Rolle, ne? Gehst da halt manchmal anders ran, auch wenn du ja professionell bist und so, aber manchmal, das kann man halt nicht ausschalten.
Bist du als erfahrener Spieler jetzt auch in deiner letzten Zeit bei Holstein, bist du da strategisch mit ins Boot genommen worden? Hat der Trainerstab dich nicht um Rat gefragt, aber um deine Einschätzung gefragt?
Als Aktiver noch?
Ja.
Ja, also Marcel war eh ein kommunikativer Trainer, der immer mit den Spielern gesprochen hat und gerade auch mit den erfahrenen oder Führungsspielern oder so, der nach Einheiten wissen wollte, so wie hat das sich auf dem Feld angefühlt im taktischen Ding und so. Also da ist er, glaube ich, auch immer sehr wissbegierig und hungrig nach Ratschlägen. Mal mehr, wenn ich gespielt habe und fit war, mal ein bisschen weniger nachher, wo ich dann ja eine Verletzung hatte und auch ein bisschen von der Bank gekommen bin. Aber trotzdem war er immer hungrig nach Informationen, nach Gefühlen in der Mannschaft. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und eine Stärke von ihm.
Wie würdest du denn das einordnen, wenn Vincent Kompany mit seinem Staff mit Bayern München Meister wird, was ja schwer zu vermuten ist im Moment, vielleicht sogar die Champions League gewinnt? Oder ist das sportlich betrachtet höher zu bewerten, wenn ein Club wie Holstein Kiel unter einem Cheftrainer Maserab inklusive seines Staffs den Klassenerhalt oder zumindest die Relegation schafft.
Ja, die Arbeit ist ja trotzdem super, das darf man jetzt nicht so kleinreden. Das ist, glaube ich, ein richtig gutes Trainerteam, was auf jeden Fall Bundesliga-Format hat. Aber na klar, das ganze Umfeld, das ganze erste Mal, erste Liga und so, es wäre eine Riesensensation, wenn man es schafft. Ne? Ich sage ja immer, das zu packen, den Aufstieg, das gelingt immer vielen mal, aber sich dann da zu halten, das wäre schon eine Riesensache, wobei man das, glaube ich, nicht mit Bayern und Kompanie und Champions
League. Ich meinte jetzt auch wirklich den Vergleich. Also
für mich ist natürlich das hier in Kiel wäre größer. So.
Das wollte ich doch hören. Ja. Aber du sprichst es an, also das ist, nimmt man wahrscheinlich als Profi selber gar nicht so wahr, weil je mehr Geld in den Profifußballkosmos fließt, da profitiert man als Spieler natürlich auch mehr davon in aller Regel. Aber die Schere, die da auseinanderklafft, ne, zwischen den Top-Clubs, jetzt nur in der Bundesliga betrachtet, und solchen Vereinen wie eben Holstein oder auch meinetwegen Heidenheim, obwohl da schon ein bisschen mehr Geld von vornherein vorhanden war, die Schere klafft ja immer weiter auseinander. Stichwort Sommerclub-WM, wo es eine Startgage von 40 Millionen gibt und dann, wenn du gewinnst, 100 Millionen, Champions League jetzt durch die Reform, jetzt schon die noch verbliebenen Clubs mit 110, 120 Millionen Einnahmen dabei. Ist das nicht ein bisschen absurd langsam?
Ja, also in gewisser Hinsicht ist es auf jeden Fall absurd und es werden noch mehr Vermarktungsplattformen gesucht, eine Club-WM, eine Nations League, gut, ja. Die hat sich jetzt ein bisschen etabliert und alle sind gerade happy über die Spiele, die waren. Trotzdem gucke ich mir das fast gar nicht an, weil es einfach zu viel Fußball ist. In Spanien spielen sie den Pokal, in Saudi-Arabien, und also das ist ja nur noch Vermarktung. Aber trotzdem musst du natürlich auch als Deutscher, du willst ja auch eine Top-Club auf Europas Top-Level haben. Beschwerst dich nachher, wenn wir ausscheiden in der Champions League und Co. Deswegen kannst du ja auch nicht sagen, wir teilen jetzt alle Einnahmen gerecht auf an alle Vereine in der Bundesliga, damit wir da ein ähnliches Level haben. Dann funktioniert es wieder europaweit nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ein schmaler Grat, da den Spagat hinzukriegen, die kleineren Vereine noch mehr zu unterstützen. Wobei es halt auch eine Frage der Qualität ist, wie die einzelnen Vereine arbeiten. Du kannst ja jetzt nicht die Traditionsvereine, weil sie Tradition haben, wie Hertha, Schalke, HSV, da unterstützen, wenn sie einfach vielleicht auch nicht gut arbeiten. Also das muss ja auch honoriert werden, dass irgendwo ja dann vielleicht bessere Arbeit geleistet wird und man sich vielleicht da auch intensiver damit beschäftigen kann, warum, wo liegen denn die Baustellen, wie können wir das verbessern für uns? Was können wir beeinflussen und was kann der Rest dann vielleicht beeinflussen? Aber erstmal würde ich ja immer bei mir gucken, auf meinem Teller, so wie können wir besser arbeiten, wie können wir unsere Situation vorantreiben. Wobei der andere Aspekt halt, ja, es ist schwierig. Also die FIFA, die UEFA, man weiß ja auch gar nicht, was, also man hat immer das Gefühl, offensichtlicher geht das gar nicht, dass da irgendwelche Dinge nicht
ganz koscher laufen, ne?
Reibungslos ablaufen, aber es funktioniert. Solange irgendwie so viel Geld im Spiel ist, scheint es anscheinend zu funktionieren.
Jetzt hatte Opa von gesagt oder du auch bestätigt, dass es natürlich irgendwie mal diese Verbindung zwischen dem Kreisliga-Fußballer und dem Champions League-Fußballer gibt. Wenn man verloren hat, ist man sauer und schmeißt die Tasche in die Ecke. Ist es aber so, dass vielleicht Fußball in Eidertal mit Björn Frikadelle danach sich auch irgendwie, oder der Champions League-Fußball sich dann immer weiter von dem entfernt und es doch irgendwann so zwei Universen sind?
Ja, aber das ist ja, also es sind zwei Universen, aber du stehst ja danach beim Bier und der Bratwurst nach einem Kreisligaspiel, dir geht's schon wieder super und schnackst über Champions League und über Bundesliga-Fußball und das ist ja auch das Schöne. Also ich guck auch gerne, liebe es dann Champions League zu gucken und die Reform jetzt mit der Liga auch wieder alles erst Mist, aber es ist irgendwie auch cool, die dann zu sehen und wie spannend und da passiert doch noch was. Ich weiß nicht, das ist immer so erstmal was Neues, erstmal, was ist das? Und zu viel Kommerzialisierung und so weiter, auf jeden Fall. Aber irgendwie hat das auch seinen Reiz und jeder spricht darüber und irgendwie ist da ja auch immer wieder ein Reizpunkt, wo du Themen hast, über die du dich austauschen kannst und kontrovers diskutieren kannst. Und irgendwie macht das ja auch den Fußball aus. Fan sein von der Mannschaft, von der, und gibt so viele Themen, Und das macht irgendwie den Reiz und die Spannung am Fußball auch aus.
Wobei die wir wollen das nicht ganz groß ausweiten jetzt das Thema, aber die nationalen Ligen natürlich unter dem Kommerz, unter der Kommerzialisierung der europäischen Ligen oder jetzt sogar dieser Club-WM natürlich auf lange Sicht leiden werden. Ne? Das ist doch ganz klar. Der Wettbewerb geht da ein bisschen verloren. Das ist wirklich schwierig.
Das finde ich auch. Also es muss doch das Größte sein, die Liga zu gewinnen und die Champions League. So, ja. Das sind doch die Titel, die du als, den Pokal natürlich hat seine Besonderheit, die muss auch bleiben. Aber wenn die natürlich, und das kommt ja noch dazu, die Spieler, da wird ja auch keine Rücksicht genommen. Also wenn die in England bis Nationalspieler spielt, Champions League, zwei Pokale, ich meine, also wo soll das denn noch hinführen, dass die nachher am Krückstock gehen und nicht, wie soll man sich dann motivieren, wenn im Sommer noch eine WM ansteht? Und du fängst dann zwei Wochen später schon wieder mit einem Supercup in irgendwo an. Also das ist einfach zu viel. Das ist mir mit der Nations League schon zu viel gewesen, die ich wirklich gar nicht schaue, obwohl das jetzt vielleicht Highlights waren, aber ich habe es nicht geguckt. Mhm. Und das wird mit solcher Club-WM noch schlimmer aus meiner Sicht. Weil als Verein hast du ja genug Wettbewerbe. Du hast eigentlich drei gute Wettbewerbe. Was sollst du noch mit dem vierten und noch einen Supercup sowieso und noch eine... Ach, das ist, irgendwann ist es einfach zu viel. Und da müssen wir auch aufpassen, dass der Fußball nicht an Wert verliert. Und
so ist es.
Das einfach übersäuert. Das ist nachher wie, ich gucke das zwar gerne, US Sports, aber da hast du ja auch 80 Spiele, die keinen, 82, die keinen interessieren erstmal. Man muss nur sehen, dass du irgendwie Sechser, Siebter wärst und dann wird's spannend. So, und das ist einfach zu viel, glaube ich.
Ja, NBA oder sowas beispielsweise, es wird richtig lustig erst oder richtig spannend mit den Playoffs, ne? Ja. Und da gebe ich dir recht, bin ich da komplett bei dir und die Übersättigung, die du angesprochen hast, auch was TV-Konsum von Fußballspielen anbelangt, ist ja mittlerweile auch kaum noch von der Hand zu weisen, ne? Wie das alles so finanziert wird von den übertragenen Sendern, das ist vielleicht dann auch noch ein ganz großes Rätsel. Aber da werden ja auch Finanzminister sitzen in den entscheidenden Gremien dieser Sender und die werden schon wissen, was sie tun, hoffe ich jedenfalls. Ja, jetzt ist aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt müssen wir Butter bei die Fische machen, ne? Also, wie geht das Spiel am Sonntag denn nun aus? Du musst dich entscheiden. Ist das erste von 8 Endspielen für Holstein? Muss Holstein gewinnen? Gewinnt Holstein gegen Werder Bremen?
Also ich glaube, Holstein muss nicht gewinnen. Aber es ist natürlich ein Heimspiel gegen Werder Bremen, so, wo du sagst, ein Gegner, oh, in der aktuellen Situation, den du schlagen willst, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Und ganz klar kann Holstein auf jeden Fall die Punkte besser gebrauchen als Werder Bremen. Aber in Werder sind halt auch gerade ein bisschen unruhigere Zeiten, wo dann hoffentlich nicht irgendwann bei einer Niederlage in Kiel man nervöser wird und plötzlich Sachen hinterfragt, so gerade aus persönlicher Sicht mit Ole und so weiter. Ne? Deswegen ist es schwierig. Ich glaube, Holstein braucht die Punkte auf jeden Fall dringender.
Könntest du denn damit leben, wenn Holstein gewinnt?
Ich könnte damit leben, wenn Werder danach die Kurve kriegt und die nächsten 7 gewinnt, auf jeden Fall. Nein, ich möchte ja so gerne, dass Holstein auch drin bleibt. Das ist ja viel schöner für beide, wenn wir nächstes Jahr wieder 2 Duelle haben. Also deswegen könnte ich damit leben, ja.
Du hast gesagt, du gehst mit deiner Family dahin ins Stadion, ne?
Ja.
Haben die Kids irgendwie Auflagen am Start, dass sie bei Bremer Touren nicht jubeln dürfen oder bei Kieler Touren nicht jubeln dürfen oder haben sie freie Fahrt für freie
Gefühle? Die haben freie Fahrt, wobei mein Kleiner ist ja jetzt, wir sind ja fast jetzt 5 Jahre in Kiel, der ist sowieso mit Holstein irgendwie aufgewachsen, der ist ja auch Timo Becker-Fan und Holstein sowieso bei den Holstein-Camps wieder im Sommer auch da und so, der ist ja eh Holstein, so. Mit Werder hat er gar nicht so die Berührungspunkte, bei den Mädels ist das ein bisschen zwiegespalten.
Ah, und glaubst du denn im Innersten deines Herzens fest daran, dass Holstein den Klassenerhalt schaffen kann, respektive, dass sie es können, ist klar, das ergibt sich ja schon aus, aber dass sie das auch schaffen, respektive zumindest einen Relegationsplatz erreichen, was ja ein Riesenerfolg wäre.
Genau, ich glaube, Relegation wäre ein Riesenerfolg. Du hast nochmal 2 Bonusspiele, 2 Endspiele zusätzlich. Damit hättest du, glaube ich, eine Riesenchance und eine Riesensaison gespielt. Ohne jetzt von der Punkteausbeute zu sagen, es war eine Riesensaison, aber als absoluter Underdog wäre das, glaube ich, eine super Sache, aber es wird schwer, glaube ich. Also sag ich, man sieht die Spiele und man ist immer irgendwie dabei, aber es in den entscheidenden Momenten, sowohl auf der einen als auch auf der anderen, boah, fehlt dann immer doch was. Ob das jetzt ein bisschen Glück ist, Qualität, so, und irgendwie fehlt immer dieses kleine Quäntchen, und das, ja, musst du jetzt mit aller Macht irgendwie versuchen, auf deine Seite zu ziehen, und das wird schwer, aber die Hoffnung besteht auch bei mir, weil es sind ja nur 3 Punkte, meine ich, ne? Ja. Also ist auf jeden Fall drin.
Tja, Matze, was sagen wir dazu? Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ist halt so ein abgedroschener Spruch, aber ist ja faktisch komplett richtig.
Aber wenn Finnbartels noch dran glaubt, dann...
So. Ja, da muss doch was gehen, ne? Ja. Da muss doch was gehen, das denke ich auch. Das werden diese Aussagen von dir werden die Kieler Spieler und natürlich auch der Trainerstaff natürlich sich zu Herzen nehmen und dementsprechend...
Ja, da bin ich mir sicher.
Und wir wissen ja jetzt, dass Timo Becker einen Edelfan hat.
Ja, genau.
Ja.
Und dann muss er auch mal wieder offensiv punkten.
Ja, so sieht's aus, ne? Genug geredet, Sonne am 15.30 Uhr, Holstein-Stadion, da müssen Taten sprechen, da nickt Finn Bartels sehr zustimmend, was ja auch nachvollziehbar ist. Die Killer-Nachrichten sind wie immer für euch mit einem Komplettangebot am Ball, Live-Ticker, Spielbericht, Einzelbenotung, Nachspielzeit, Kommentar, Stimmen und Nachdreher, das ganze Package. Finn, dir noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, dass du die Zeit gefunden hast. Matze natürlich auch, danke sehr. Und euch da draußen ein paar schöne Tage, bleibt gesund und denkt bitte auch in der Crunch-Time der Saison, Finn Bartels wird auch das bestätigen, stets daran, immer schön tranquilo bleiben. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mittwoch.